Eine Warnung vorweg. Die heutige Folge behandelt Todesfälle und Beschreibungen, wie es dazu kam. Hallo und willkommen zur Folge 21 von Retroball. Ich bin Jesse und erzähle euch von Spielern, Vereinen und Ereignissen, die ein wenig in Vergessenheit geraten sind. Ich kann mich in meinem Leben nur an zwei Situationen erinnern, in denen mich mein Vater aktiv auf ein Fußballthema angesprochen hat. Er war und ist komplett Anti-Fußball oder auch Sport allgemein gewesen. Und gerade in der Kindheit musste ich eher heimlich Fußball gucken, so wie andere vielleicht heimlich einen Horrorfilm angesehen haben. Eine Situation war der Bundesliga-Aufstieg einer Mannschaft aus seiner Geburtsstadt. Die andere Situation war der Tod von Axel Jübner, worüber er im Spiegel gelesen hatte. Für mich ist dieser Fall auch sehr in Erinnerung geblieben. Es gab auch vorher Fußballer, die während ihrer Karriere verstorben sind. Jübner war aber der erste, den ich wahrgenommen hatte. Und in den Folgejahren gab es dann ja auch weitere Fälle wie Marc-Vivien Fouet und Miklós Fehér. Aber starten wir erstmal mit der gewohnten Chronologie. Axel Jübner kommt am 26. April 1969 im schwäbischen Gemringheim zur Welt, einer kleinen Ortschaft bei Heilbronn. Er spielt für den örtlichen VfL und kommt mit 17 in die Jugendabteilung des VfB Stuttgart. Der Mittelfeldspieler sticht heraus, darf mit 18 bei den Profis trainieren. Er ist kein Edeltechniker, kein Regisseur. Er ist eher der Spieler, der zur richtigen Zeit den richtigen Pass spielen kann, aber im Schatten seiner Mitspieler steht. Nach einer ersten Schnuppersaison mit nur 2 Spielen macht er im Sommer 1989 beim Vorbereitungsturnier Fuji Cup erstmals auf sich aufmerksam.
Kicker Ausgabe 59, 1989. Ein Jahr lang stand er im Schatten, bereitete sich auf den Sprung in die Bundesliga vor. Jetzt trat er plötzlich ins Rampenlicht. Axel Jübner, der 20-Jährige aus Gemringheim, war bester VfB-Spieler gegen Bayern München. Eine starke Partie, lobte Trainer Ari Hahn, der sich über eine zusätzliche Variante im Mittelfeld freute. Am liebsten die Rolle, die der Mauri spielt, möchte Jübner selbst übernehmen. Der Mauri, das ist Gaudino, und den kann Jübner natürlich nicht verdrängen.
Da sein Platz vergeben ist, dauert es auch noch ein wenig, bis sich Jübner in der Bundesliga etabliert. Aber kurz vor der Winterpause findet er seinen Platz. Nicht auf der Wunschposition, sondern da, wo halt gerade jemand gebraucht wird. Mal im Mittelfeld, wenn Gaudino fehlt, mal neben dem späteren Nationalspieler, wenn es sein muss, auch rechts hinten. Und bei der 0:1 Niederlage gegen Kaiserslautern gibt er den Libero und wird als bester Stuttgarter genannt. Allerdings wird nach dem Spiel Ari Hahn entlassen. Unter Nachfolger Willi Entenmann schwankt Jübner zwischen Bank und Spielfeld und als der neue Trainer 6 Monate später im Herbst 1990 wieder entlassen wird, fällt Jübner komplett raus. Unter Christoph Daum, der nun den VfB trainiert, wird der 21-Jährige aussortiert und kommt zu gar keinem Einsatz mehr. Im Sommer 1991 verlässt er daher den Verein und schließt sich Zweitligist Bayer Uerdingen an, wo er schon bald im UI-Cup sein Debüt gibt und selbigen mit dem Team gewinnt. Ja, Zweitligist Uerdingen im UI-Cup. Ich glaube, zu diesem Pokal muss ich auch mal irgendwie was machen. Bei den ambitionierten Krefeldern ist Jübner im Mittelfeld des damals noch unerfahrenen Trainerneulings Friedhelm Funkel gesetzt und am Saisonende folgt dann die Rückkehr des Vereins in die erste Bundesliga. Allerdings nur ein Kurzaufenthalt, denn Uerdingen steigt direkt wieder ab. Immerhin, vor der Saison wurde erneut der UI-Cup gewonnen, gegen die Konkurrenz namens FC St. Gallen, FC Stahl Linz und BK Häcken aus Schweden. Und am 32. Spieltag, da schießt Jübner sein erstes und einziges Erstligator. Das 2:3 bei einer 2:5 Heimklatsche gegen Eintracht Frankfurt. Aber Moment, warum steht denn da ein 2:0 in der Statistik? Naja, Eintracht-Trainer Horst Hese hatte in der 21. Minute den serbischen Spieler Slobodan Komiljenovic verletzungsbedingt gegen Marek Penksa ausgetauscht. Damit hatte er einen ausländischen Spieler zu viel auf dem Platz, denn Komiljanovic war als gebürtiger Frankfurter ein sogenannter Fußballdeutscher und von der Ausländerregel ausgenommen. Hese wechselte zwar 3 Minuten später Penxer wieder aus und bringt Michael Anicic, ein weiterer Fußballdeutscher, aber da war das Kind schon in den Brunnen gefallen.
Kicker, Ausgabe 42, 1993. Zur Pause schon hatten die Uerdinger bei Schiedsrichter Wiesel angemeldet, dass sie die zweite Halbzeit nur unter Protest bestreiten werden. Auf die Frage, ob er mit einer Spielwiederholung rechne, deutete Trainer Friedhelm Funkel mit dem Finger an die Stirn. Wie? Neuansetzung? Wollt ihr uns verarschen? Ganz klar, Bayer Uerdingen rechnete mit 2:0 Punkten und 2:0 Toren aus dem mit 2:5 verlorenen Spiel, womit die beiden ausstehenden Partien noch ganz entscheidenden Charakter erhielten. Man klammert sich an jeden Strohhalm, sagte Mittelfeldspieler Dirk Bremser.
Den Uerdingern half das für sie gewertete Spiel aber nicht. Es war auch fast aussichtslos und, wie Dirk Bremser sagte, ein Griff nach dem letzten Strohhalm. Jübners Tor blieb aber trotz Ergebniskorrektur in den Statistikbüchern. 1993-94 gelingt Uerdingen dann der erneute Wiederaufstieg, auch wenn man diesmal im UI-Cup keinen Titel feiern kann. Im direkten Duell um den Gruppensieg unterlag man Malmö FF mit 2:1. Den entscheidenden Treffer erzielte der spätere Bundesliga-Stürmer Jürgen Pettersen. 1994-95 schafft es Uerdingen dann aber mal, die Klasse zu halten. Allerdings rutscht Jübner gegen Saisonende aus der Stammelf und kommt vermehrt nur von der Bank. Der langjährige Stammspieler ist nun wieder in dieser Notnagelfunktion, die er schon vom VfB kannte, angekommen und spielt erst im Dezember 1995 mal wieder von Beginn an. Zwar kann er sich nun wieder einen Stammplatz erkämpfen und damit auch eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrages, aber der nun von Bayer zum KfC Uerdingen umbenannte Verein steigt sang- und klanglos ab und verabschiedet sich aus der ersten Bundesliga. Aus Sicht von 2026 muss man wohl sagen, für immer. In Liga 2 ist Jübner unter dem Funkel-Nachfolger Hans-Ulrich Thomale wieder gesetzt, aber diesmal wird der Wiederaufstieg deutlich verpasst. Im Sommer 1997 übernimmt nun Jürgen Gelsdorf und der hat keine Verwendung für Uerdingens dienstältesten Spieler. Nach Gesprächen mit Regionalligist Oberhausen und Austria Lustenau in Österreich meldet sich Zweitligist Carl Zeiss Jena, das nach einem Fehlstart dringend neues Personal sucht. Jübner zeigt dort gute Leistungen, schießt wichtige Tore bei knappen Siegen gegen die Stuttgarter Kickers und Gütersloh. Das Spiel am 12. April 1998, 2 Wochen vor seinem 29. Geburtstag gegen seinen Ex-Verein Uerdingen, geht zwar 0:3 verloren, aber an Jübner lag es nicht. Was zu diesem Zeitpunkt aber noch niemand weiß, es war das letzte Spiel von Axel Jübner. Nun wird es tragisch. Ich bin keine Medizinerin, daher kann ich für das Folgende keine Falsch- oder Richtig-Aussage treffen und nur Medienberichte wiedergeben. Gleiches gilt für das juristische Urteil. Durch einen Nasenbeinbruch verpasst Jübner das Spiel beim SV Meppen am 19. April. Am 23. April kehrt er ins Training zurück, aber es bleibt erstmal nur bei Laufübungen. Nach dem Training kommt Jübners Frau Ines und holt den Spieler ab. Er steigt ins Auto. Ein Mitspieler möchte noch was von ihm. Jübner möchte die Scheibe herunterlassen. Dazu kommt es nicht mehr. Jübner sackt im Auto zusammen. Nun müssen wir ein paar Wochen zurückgehen. Im Februar erwischt Jübner eine schwere Bronchitis. 39 Grad Fieber. Er will zum Training. Das erste Spiel nach der Winterpause steht bevor. Ines Jübner erinnert ihren Mann an Michael Klein. Der ehemalige Mitspieler Jübners war 1993 beim Training tot zusammengebrochen. Noch ein Zeitsprung zurück. 2. Februar 1993, Krefeld. Im Nachmittagstraining von Bayer Uerdingen folgen auf einen halbstündigen Dauerlauf Gymnastikübungen. Co-Trainer Armin Reutershahn bemerkt, dass Mittelfeldspieler Michael Klein die Übung nicht mehr ausführt. Torwart Bernd Dreher vernimmt merkwürdige Geräusche Kleins und alarmiert sofort jemanden aus dem medizinischen Team der Oerdinger.
Kicker, Ausgabe 11, 1993. Masseur Dolz begann sofort mit der Herzmassage und Mundbeatmung, bis gegen 16.03 Uhr der Unfallwagen des Bayer Werksarztes eintraf. Der Notarzt leitete ebenfalls sofort Herzbelebungsmaßnahmen ein. Etwa eine Dreiviertelstunde lang lag Michael Klein in der Gymnastikhalle, umgeben von den Ärzten sowie dem Trainerduo Friedhelm Funkel und Armin Reutershahn. Die Spieler hatten die Halle verlassen. Zu dieser Zeit schwand die Hoffnung, das Leben des 89-fachen rumänischen Nationalspielers zu retten, immer mehr. Armin Reutershahn: Sobald der Notarzt die Wiederbelebungsmaßnahmen kurz absetzte, hörte das Herz auf zu schlagen. Im St. Josef-Hospital wurde dann der Tod festgestellt.
Ein Schock für die Bundesliga. Michael Klein, ein 33-jähriger Vollprofi, verstirbt. Es ist natürlich auch hier nicht das erste Mal, dass ein aktiver Fußballer verstirbt. 4 Jahre zuvor war der frühere Ulmer und Stuttgarter Samuel Okwaraci während eines Länderspiels mit Nigeria an einem Herzinfall ums Leben gekommen. Dazu hatte ich vor ein paar Monaten mal etwas auf Blue Sky geschrieben. Den Link findet ihr in den Shownotes. Wenige Tage später wird Michael Klein in seiner Heimatstadt Hunedoara in Siebenbürgen beigesetzt. Der langjährige Nationalspieler erhält ein Staatsbegräbnis. Heute steht eine Michael-Klein-Statue vor dem Stadion der Stadt. Die Obduktion ergab ein Herz- und Kreislaufversagen, ausgelöst durch eine beginnende Lungenentzündung. Diese hatte Klein wohl im Vorfeld selbst nicht bemerkt, da er bei niemandem entsprechende Symptome ansprach und auch im Haus des Spielers keinerlei Medikamente gefunden wurden. Zurück in den Februar 98. Jübner will trotz Krankheit spielen, kuriert seine Bronchitis nicht aus. Obwohl er nach dem Training zu Hause oft schlapp ist und einen viel zu hohen Ruhepuls hat. Nach Gesprächen mit dem Mannschaftsarzt soll es aber, Zitat,
keine krankhaften Auffälligkeiten, die einer Kontrolle bedurft hätten, beziehungsweise seine Spielfähigkeit, beziehungsweise seine Trainingsfähigkeit infrage gestellt hätten,
gegeben haben. 13 Minuten nachdem Jübner nun im April 1998 zusammengesackt ist, kommt der Notarzt und der Spieler wird direkt auf die Intensivstation der Uniklinik gebracht. Die Ärzte entscheiden, dass Jübner per Helikopter in eine Spezialklinik nach Bad Oeynhausen geflogen werden soll, wo ihm ein künstliches Herz aus Titan eingesetzt werden soll. Jübner lebt zu diesem Zeitpunkt noch, aber er befindet sich im Koma und wird künstlich beatmet. Allerdings ist das aussichtslos. In der Spezialklinik plant man gar eine Beinamputation, um Jübners Leben irgendwie zu retten, aber es gibt keine realistische Hoffnung. Ein aggressiver Keim unbekannter Herkunft hatte Jübner befallen. Seine Organe wurden vom Herz beginnend rapide zerstört. Zu diesem Zeitpunkt ist alles kaputt. Ines Jübner gibt ihr ein Verständnis, die Geräte abzuschalten. 2 Tage vor dessen 29. Geburtstag. Jenes Spiel gegen Unterhaching wird abgesagt und von Sonntag auf Mittwoch verlegt. Nur wenige Tage bekommen Mitspieler und Fans, um zu trauern.
Autor Christoph Diekmann im Jener Stadionmagazin Anpfiff am 14. April 2018. 5 Tage liegt Axels Tod zurück. Er ist noch nicht begraben, da müssen wir ins Stadion, um die Partie gegen Unterhaching nachzuholen. Vor einer Woche hätten wir fröhlich geschwafelt, dass es in diesem Match um Jenas Überleben geht. Nun wird es zu Axels Totenmesse und keiner weiß, wie man heute Fußball spielen kann. Rings an den Zäunen hängen krakelig bemalte Laken. Danke, Axel. You'll never walk alone. Kämpft für euren Axel. We'll never forget you. In unseren Herzen bist du unsterblich. Die Mannschaften kommen. Rolf Weidner, der alte Stadionsprecher, stellt die Gäste vor. Kein Schmähruf, kein Pfiff. Auch die Unterhachinger tragen einen Trauerflor. 5.000 Mark haben sie für Jübners Familie gespendet. Da platzt der Himmel und drischt Wasser, Wasser auf das Feld. Der Schiedsrichter pfeift ab, kaum dass die Partie begonnen hat. Der Ball ruht, die Spieler verharren, wo sie sind, das Volk erhebt sich. Schweigen. Eine ewige Minute lang lärmt nur der Regen. Dann pfeift der Schiri abermals. Das Spiel geht weiter.
Hier ein Ausschnitt der Zusammenfassung vom MDR zu diesem Spiel.
Im Sinne des Verstorbenen alles für den Klassenerhalt zu tun. Darin sieht die Mannschaft ihr oberstes Ziel und die Voraussetzungen dafür konnten gegen Unterhaching nicht besser sein. Schon der erste Angriff nach 7 Minuten brachte die Führung. Webers Flanke versenkte Christian Hauser per Kopfball ins Tor von Udo Mai. Ein schnelles 1:0, das hatten sich alle gewünscht im Stadion. Und Jena blieb in der ersten Halbzeit auch fast nichts schuldig. So wie am Mittwoch zwischen 19 und 19:45 hatte man das Team selten kämpfen und spielen gesehen. Allein, es wurden aus den vielen guten Möglichkeiten zu wenige Tore gemacht. Immer wieder war Bernd Schneider im Mittelfeld der Antreiber und Ideengeber. Aber irgendwie hatte Unterhaching dann doch noch ein Bein oder Fuß dazwischen. Ansonsten wären die Entenmänner auch nach 30 Minuten schon erledigt gewesen. Der FC Carl Zeiss spielte 45 Minuten lang endlich mal Fußball, wie sich ihn die Zuschauer vorstellen. Und nach dem 2:0 von Bernd Schneider in Spielminute 39 schien der 5. Heimsieg unter Dach und Fach.
Die vielen Chancen, die Jena in Halbzeit 1 liegen ließ, rächen sich nun. Unterhaching dreht das Spiel in der zweiten Halbzeit zu einem 2:3 Auswärtssieg. Jena wird am Saisonende absteigen. In der Folge ergibt sich ein langjähriger Rechtsstreit. Jübners Witwe klagt auf Schadensersatz und Schmerzensgeld. Sie ist der Ansicht, dass man ihrem Mann Trainingsverbot hätte erteilen müssen und lässt ein Gutachten in Auftrag geben. Das Gericht spricht den Mannschaftsarzt aber nach einem 3 Jahre laufenden Prozess schließlich von Behandlungsfehlern frei. Der Todesfall von Axel Jübner hat damals viele Fragen aufgeworfen. Die Spielergewerkschaft VfV setzte wenig später die sogenannte Weisung Jübner durch. Fortan müssen alle Profis einmal im Jahr eine fachärztliche innere Untersuchung durchlaufen. Ein halbes Jahr später entdeckt man, so beim jungen Hannoveraner Talent Gerald Asamoah, eine Verdickung der Herzscheidewand. Erst nach einer Behandlung eines Herzspezialisten kann dieser damals seine Karriere fortsetzen. Fortan mit einem Defibrillator am Spielfeldrand, der immer bereitstehen muss. In Deutschland gab es seit damals zum Glück nur wenige Todesfälle dieser Art. Zuletzt 2023, als der Regensburger Agiemang Diawusi im Alter von nur 25 Jahren verstarb, mutmaßlich ausgelöst durch einen viralen Effekt mit Verdacht auf Herzmuskelentzündung. International ist die Liste leider eine lange. Marc-Vivien Fouet 2003, Miklos Feher 2004, Antonio Puerta 2007 und Jake Tioté 2017 gehören zu den bekanntesten Namen einer leider viel zu langen Liste. Ja, das war die heutige Folge, mittlerweile die zweite, die einen frühen Todesfall eines ehemaligen Bundesligaspielers beschreibt. In Folge 8 sprach ich ja über Andreas Sassen, mit dem Jübner und auch Klein Anfang der 90er bei Bayer Uerdingen zusammenspielten. Alle 3 Spieler der Uerdinger Mannschaft von 92-93 haben das 40. Lebensjahr nicht erreicht, wobei der Fall Sassen sich ja deutlich unterscheidet. Die nächste Folge wird aber wieder ein positives Thema zum Anlass haben, das kann ich euch versprechen. Bis dahin wünsche ich euch einen erträglichen Sommer. Wir hören uns dann in Folge 22 wieder. Ciao, ciao.
'69 waren plötzlich Millionen Menschen davon überzeugt, dass Paul McCartney tot sei. Sie spielten Beatles-Platten rückwärts ab, suchten geheime Botschaften in Songtexten und auf Albumcovern und glaubten, die Band selbst würde Hinweise auf eine gigantische Vertuschung hinterlassen. Doch die eigentliche Frage lautet nicht, ob Paul McCartney wirklich gestorben ist. Die eigentliche Frage lautet, wie aus einem Gerücht eine der berühmtesten Verschwörungstheorien der Popgeschichte werden konnte. Und warum Menschen manchmal aufhören, nach Antworten zu suchen und stattdessen beginnen, nach Bestätigung zu suchen. Tatort Musik, Paul McCartney, die Verschwörung, die nicht sterben will. Ab sofort, überall, wo es Podcasts gibt.